Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist Frank Ebert zu Gast, der schon als Jugendlicher zur Opposition in der DDR gezählt hat und es im Grunde bis heute zu seiner Aufgabe gemacht hat, das Erbe dieser Opposition zu bewahren. Seit einigen Monaten hat Frank Ebert noch eine neue Aufgabe. Er ist nämlich der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Erstmal herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Ebert.
Schönen guten Tag.
Sie sind ja erst seit ein paar Monaten im Amt. Wie sind Ihre Erfahrungen bisher?
Es ist halt eine Behörde, ne? Muss man sich dran gewöhnen, wenn man über 30 Jahre lang in einem Verein gearbeitet hat. Insofern ist es schon was anderes, aber es ist inhaltlich ja nicht groß anders wie das, was ich vorher gemacht habe.
Was meinen Sie damit, ist eine Behörde? Also die Dienstwege sind lang und langwierig, oder?
Auch gar nicht mal unbedingt, sondern es ist einfach, man lernt mit Umlaufmappen umzugehen. Und
Sie haben auch eine mitgebracht.
Ich habe sogar Grün. Eine mitgebracht, genau. Nee, einfach so, das sind halt bürokratische Dinge, die da erledigt werden müssen, die ich vorher nicht machen musste, weil dafür hatte ich andere Leute, die das gemacht haben. Also ich war ja angestellt in der Robert-Havemann-Gesellschaft und dort hat das eben dann der Geschäftsführer oder die Verwaltung gemacht und war dafür verantwortlich und hat gegengezeichnet. Jetzt bin ich dafür verantwortlich und muss gegenzeichnen.
Verstehe. Also Sie haben mehr mit Akten als mit Menschen zu tun jetzt?
Ich habe sehr viel auch mit Menschen zu tun. Das hängt daran, dass ich natürlich auch, gerade jetzt komme ich von einer Vorstellung, einer großen Ausstellung zum 17. Juni 1953, direkt vor der russischen Botschaft. Und da trifft man natürlich auch einen Haufen Leute und das sowas macht man jetzt schon öfter.
Der Volksaufstand, Frank Ebert hat ihn gerade erwähnt, der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR jährt sich in diesen Tagen zum 70. Mal. Mal kurz zur Erinnerung, rund um den 17. Juni 1953 gab es ja in der DDR im ganzen Land eine Welle von Streiks, von Demonstrationen, von Protesten. Ein Aufruhr, der dann blutig niedergeschlagen worden ist. Man weiß es nicht genau, man weiß, mindestens 55 Menschen wurden getötet, Tausende sind verhaftet worden. Und wenn ich das jetzt so erzähle, denken viele Ältere, die uns zuhören, wahrscheinlich, ja, das wissen wir doch schon alles, dazu ist alles gesagt worden und jetzt schon wieder ein Gedenktag, ein Jahrestag, der 70. wie gesagt, die sind vielleicht eher gelangweilt. Was entgegnen Sie solchen Menschen?
Ich würde dem widersprechen. Ich gehe eher andersrum ran. Ich glaube eher, dass die Leute gar nicht wissen, was am 17. Juni 1953 war. Das ist eher so meine Erfahrung. Insofern ist es eigentlich ganz vernünftig, das nochmal 70. Jahrestag des Volksaufstands als Anlass zu nehmen, um daran erinnern zu können und nochmal in die Köpfe sozusagen auch reinzubringen, dass da in Berlin, und zwar in Gesamt-Berlin, ein Volksaufstand war.
Ja, also nicht nur in ganz Berlin, sondern in der ganzen DDR gab es Aktionen. Daran sollten wir auch erinnern. Und was Sie jetzt so gesagt haben, dass viele gar nicht wissen, was da passiert ist, wird teils gestützt, teils auch nicht durch eine aktuelle Umfrage. Also wenn man das Datum 17. Juni 1953 nennt, dann kann jeder zweite Mensch aus dem Osten was damit anfangen. Also 50%, 40% im Westen immerhin noch. Aber unter den Jungen sind es nur noch ganz wenig. Von den 14- bis 29-Jährigen weiß nur noch jeder Siebte, was dieses Datum zu sagen hat. Also da ist dann wohl doch noch, ich weiß nicht, ob Gedenkveranstaltungen gefragt sind, aber Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ich glaube, Gedenkveranstaltungen sind wichtig. Die haben ihre Berechtigung. Auf jeden Fall, insbesondere auf der politischen Bühne, muss man offizielles Gedenken machen. Das ist unbestritten. Was wir natürlich überlegen müssen, ist, wie kommen wir an die jungen Leute ran? Wie können wir denen, die da gar nichts wissen, tatsächlich Geschichte, und zwar gesamtdeutsche Geschichte, man könnte sogar sagen europäische Geschichte, vermitteln? Und da müssen wir, und zwar auch ich, müssen wir uns dringend etwas einfallen lassen. Und wir haben es jetzt versucht mit einem Instagram-Account übers Abgeordnetenhaus, wo eine Instagram-Story läuft. Dann gibt es eine App, Berlin History App, die ich nur schwer empfehlen kann. Dort wird ab dem 16., glaube ich, als Live-Ticker laufen, was, wo, wie und warum geschah. Das heißt also, wir nutzen eben auch die neuen Medien, so neu sind sie ja nicht mehr, da müssen wir, glaube ich, rein. Und wir müssen natürlich auch, und das ist, glaube ich, das Schwierigste, wenn wir immer davon reden, dass wir an die Schüler ran müssen, den Schülern etwas über Geschichte vermitteln, dann sage ich immer, wir müssen an die Lehrer ran. Die Lehrer sind diejenigen, die die Geschichte vermitteln. Und wir müssen vor allen Dingen auch sehen, dass die Lehrer natürlich auch die Zeit haben. Weil ich will den Lehrern nicht unterstellen, dass sie es nicht wissen oder dass sie kein Interesse dran haben, sondern mein Eindruck ist eher, dass die Zeit einfach fehlt, um diese Geschichte der Teilung und eben auch des Volksaufstands in adäquater Form den Schülern beizubringen.
Sie sind nun der Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin. Worin sehen Sie da Ihre Hauptaufgabe, Herr Ebert?
Na, die eine Hauptaufgabe haben wir ja gerade so einigermaßen umrissen. Die andere ist das Fördern. Das heißt also durchaus das finanzielle Fördern von Vereinen und Initiativen, zum Beispiel Gegenwind, das ist eine Beratungsstelle, die hat jetzt gerade ihr 25-jähriges Jubiläum gehabt. Eine Beratungsstelle für Opfer der SED-Diktatur. Die
aber das ist alles hier Berlin, ne?
In Berlin, ja. Ich bin ja Berliner Aufarbeitungsbeauftragter. Genau. Und insofern kümmere ich mich selbstverständlich da um die Berliner. Es gibt natürlich auch in den anderen Bundesländern Pendant zumindest.
In Dresden.
Also es gibt in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg, Brandenburg, gibt es natürlich auch Landesbeauftragte, Sachsen-Anhalt.
Gegenwind-Beratungsstelle.
Genau, Gegenwind zum Beispiel hat jetzt 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ist eine Beratungsstelle, die sich ganz explizit gegründet hat, um eben Menschen, die zum Beispiel Hafterfahrung haben, zu helfen. Und zwar, die sind tatsächlich dafür da, um Leuten ganz praktisch zu helfen, damit klarzukommen mit diesen Erfahrungen, die sie in Haft gemacht haben.
Und da gibt es auch immer noch neue Anfragen und Hilfebedarf?
Es gibt ziemlich viele Anfragen. Also allein in den, ich glaube letztes Jahr, und da sind die Zahlen meiner eigenen Behörde noch gar nicht dabei, sondern der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, das ist ein ziemlich sperriger Begriff, so ähnlich wie bei mir. Aber ja,
das Gebiet Gegenwind, scheint voll davon zu sein. Gegenwind ist doch schön, ganz erfrischend.
Gegenwind, fanden dort allein 5000 Beratungen statt. Wir selbst als Behörde beraten ja auch. Mhm. Und wir beraten hauptsächlich zu den Rehabilitierungsfällen. Das heißt also, welche Möglichkeiten haben Leute, sich rehabilitieren zu lassen? Welche Möglichkeit haben sie dann eventuell sogar aufgrund der Rehabilitierung zur Entschädigungszahlung?
Also Rehabilitierung heißt, ich bin eigentlich vorbestraft, weil ich in der DDR im Gefängnis saß.
Genau.
Und verstehe.
Da gibt es ziemlich viele Fälle und man darf nicht vergessen, viele Leute, denen fällt das erst auf, wenn sie ihre Rentenbescheide kriegen. Und erst dann fangen sie an, sich darum zu kümmern. Und das ist schon ziemlich heftig. Und da versuchen wir natürlich den Leuten zumindest auf einer Seite eben bei der Rehabilitierung zu helfen und auf der anderen Seite dann eben auch bei den Entschädigungszahlungen, dass sie tatsächlich, wenn sie antragsberechtigt sind, dann auch den richtigen Antrag stellen und sowas. Weil man darf nicht vergessen, das sind alles keine studierten Menschen, sondern das sind teilweise ganz einfache Menschen, die mit schwerwiegend dicken Formularen ihre Probleme haben. Und ich glaube, die hätten wir alle.
Frank Ebert ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Seit März ist er der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und mit der hat Frank Ebert es auch selbst zu tun bekommen. Er wurde 1970 in Halle an der Saale geboren. In was für ein Elternhaus, Herr Ebert, in was für eine Familie?
Ganz normale, typische Familie. Also, wenn man als normal bezeichnet, dass die Eltern nicht in der SED waren. So, das waren ja nun wirklich nicht alle, es waren viele, aber es waren ja nicht alle ganz normale Eltern, die gearbeitet haben jeden Tag und immer so ein bisschen eher Angst hatten um das, was ich gemacht habe oder meine Schwester, die war ja, ich habe eine ältere Schwester, die war ein bisschen früher aktiv natürlich, die auch selbst Ärger bekommen haben natürlich wegen uns.
Freundliches Elternhaus?
Ja, würde ich schon sagen. Wie gesagt, ein normales Elternhaus. Also durchaus streng manchmal, aber insgesamt freundlich. Wenn man das, ich weiß nicht, was ein freundliches Elternhaus ist, aber okay.
Naja, ich habe da schon ein paar vor Augen. Okay, also Ihre Eltern waren jetzt weder in der Partei, noch waren sie jetzt Oppositionelle.
So, genau.
Und waren aber politisch interessiert vielleicht?
Naja, vielleicht waren sie das mal. Also ich finde immer, meine Eltern waren so, oder beziehungsweise meine Mutter, muss man ein bisschen Unterschied machen. Meine Mutter war eine Frau, die, oder ist, sie lebt ja noch, ist eine Frau, die damals immer versucht hat, Ärger zu vermeiden. Indem sie dann eben auch gesagt hat, naja, Frank, mach das doch, das ist doch nicht so schlimm, wenn du das machst. Oder zum Beispiel in die GST eintreten, das ist die Gesellschaft für Sport und Technik dort. Ich habe das immer so als paramilitärische Einheit gesehen und da wollte ich nicht rein. Oder eben in die Freie Deutsche Jugend eintreten, die Jugendorganisation der DDR, wo eigentlich fast jeder drin war. Und da bin ich auch eingetreten, dann eigentlich, damit es halt keinen Ärger gibt. Und bin dann aber wieder ausgetreten.
Aber wie kommt das? Woher kam so Ihre Anti-Haltung, also vornehmer ausgedrückt oppositionelle Haltung?
Naja, meine Schwester, wie gesagt, die war in der Jena-Szene so ein bisschen drin und in der Hallenser-Szene. Und das sind die beiden wichtigsten Szenen, sage ich mal, die es so Anfang der 80er Jahre gab. Und die regelrecht, also wir haben damals immer gesagt, ausgeräuchert wurden. Also Jena wurden auf einmal Ausreiseanträge genehmigt ohne Ende. Da jeder, der einen Antrag gestellt hat, hatte man das Gefühl, konnte dann auch raus. Und dadurch ist in Jena...
Aber da ist auch die Opposition sehr hart verfolgt worden in Jena vorher.
In Jena, aber in Halle genauso. Also das darf man nicht so... Es gibt natürlich Fälle in Jena wie den Fall Matthias Domaschk oder eben die Ausbürgerung von Roland Jahn. Aber in Halle war das nicht viel besser. Also es sind halt unheimlich viele Leute verschwunden. Die sind einfach im Westen gegangen und man wusste halt einfach, man sieht die nie wieder. Und dann diese Unlogik, sage ich mal, bezüglich des Schwertes Pflugscharen-Symbols, was den Leuten dann von den Parker, die sie damals anhatten, abgerissen wurde. In den 70er Jahren wurden ihnen die Haare geschnitten, wenn sie, also in der Schule teilweise noch, wenn sie längere Haare hatten und sowas. Das heißt also, wir sind nicht als Oppositionelle geboren, sondern im Endeffekt hat man uns dazu gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil man geht sozusagen nicht in diese Welt und ist immer dagegen oder so, sondern das ist einfach diese Reglementierung in diesem Staat, dieses vorgeplante Leben, was man eigentlich führen soll, dieses Eingreifen in die kleinsten Dinge, ob das im kulturellen Bereich ist, aber eben erst recht im politischen, also das Herausbilden eigener Meinung war nicht so gern gesehen.
Ist ja eine Geschichte, die man relativ häufig hört, dass Menschen mit 14, 15, was dann normal ist, die kritischen Fragen stellen und dass dann teilweise die Antwort des Staates so massiv war, dass erst dadurch sie dann wirklich in diese dauerhaft oppositionelle Haltung geraten sind. Also Sie sind über Ihre ältere Schwester, die Sie offenbar gemocht haben, verehrt haben, sind Sie in diese Kreise auch mit reingekommen.
Ja. Und dann gab es eben den Überfall auf die Umweltbibliothek. Und
wir sollten mal kurz, beziehungsweise Sie sind doch mal so freundlich, Umweltbibliothek, das klingt so harmlos, ist eine Institution 1986 in Berlin, Hauptstadt der DDR, gegründet. Ich habe eine Bezeichnung gelesen, Börse für unterdrückte Informationen, das fand ich ganz schön. Betrifft das das, die Umweltbibliothek? Da ging es um Umweltschäden in der DDR, oder?
Nee, eben nicht. Aber es trifft die Definition, stimmt schon. Das ist, könnte man auch Börse nennen, man kann es auch Verein zur Erlangung nicht verbreiteter Kenntnisse nennen. aber eben ohne Vereinsstatus. Aber die Umweltbibliothek war eigentlich ein Haufen von Leuten, die Christen waren, die Anarchisten waren, die alle möglichen Richtungen, Grüne, alles Mögliche. Und dort wurden illegale Zeitschriften gedruckt. Das war im Keller der Gemeinderäume der Zionskirche in Berlin-Mitte. Dort wurden aber auch Veranstaltungen gemacht mit Künstlern, die woanders nicht auftreten konnten. Dort wurden Ausstellungen gemacht von Künstlern und dort wurden aber auch eben dann speziell 1989 Demonstrationen geplant, was natürlich immer schwierig war, weil genau das galt es ja zu verhindern. Also das Öffentlichkeitswirksame, das nach außen treten, das war immer das Gefährlichste eigentlich. Und die Umweltbibliothek war neben der Initiative Frieden und Menschenrechte, in der Bärbel Bohley und Marianne Birtler und so Gerd Poppe waren und Ulrike Poppe, war das schon mit die wichtigste Institution. Sie ist vor allen Dingen dadurch besonders wichtig geworden oder die bekannteste eigentlich durch den Überfall der Staatssicherheit 1987 auf die Umweltbibliothek, wo mehrere Leute verhaftet wurden. Und das war für mich dann der Hauptgrund eigentlich, um dort überhaupt hinzugehen und nach dem Motto, hier bin ich, ich will jetzt aktiv sozusagen was machen und nicht nur am, ich sag's mal so salopp, nicht nur am Kneipentisch sitzen und rummeckern.
Genau, und das war auch so eine Frage, die ich hatte, nicht mal so der Schritt vom Nörgeln zum offenen Protest. Das ist ganz interessant, was Sie sagen. 1987 gab es diese Razzia und die hat ja das genaue Gegenteil bewirkt, eben weil, ich glaube, so gut wie alle Westmedien über diese Razzia berichtet haben. Und plötzlich war dieser kleine, unbekannte Verein groß überall in der Presse.
Ja, war ein schwerer Fehler seitens der Staatssicherheit. Da haben sie sich ein bisschen verkalkuliert. Aber
ich meine, von Ihrer Seite ist ja auch interessant, Sie waren da 17 Jahre alt und Sie sehen, aha, da kommt die Stasi, da werden Leute festgenommen, dann gehe ich erst recht hin. Also viele andere hätten ja gesagt, oder bleibe ich lieber weg, das ist mir zu gefährlich.
Nee, so war ich nicht. Nein, so war ich wirklich nicht. Mir war das schon wichtig. Man hatte ja auch eigene Erfahrungen gemacht, ob das in der Schulzeit war, ob das im Alltag war, ob das dann auch in der Lehre war. Man hat Erfahrungen gemacht und die waren eben nicht besonders positiv und es gab immer so einen Spruch und den haben sich, glaube ich, relativ viele zu Herzen genommen, bleibe im Lande und wehre dich täglich. Und das war so eine Art Leitspruch.
Würden Sie sagen, dass Sie ein mutiger junger Mann waren?
Nö, würde ich nicht sagen. Weil ich war ja nicht allein, wir waren ja, wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnet, waren es natürlich nicht viele. Mhm. Aber mutig waren eher die, die in den 50er Jahren es gewagt haben, ein Flugblatt zu drucken und dafür 10 Jahre in Gulag gekommen sind. Währenddessen wir Tausende von Flugblättern gedruckt haben, wir haben ganze Zeitungen gedruckt. Und ich war vielleicht 5, 6, 7 Mal eine Nacht in Untersuchungshaft. Also das war eine andere Zeit. Also ich glaube Mut, also es gehörte vielleicht auch Mut dazu, aber Mut, muss ich wirklich sagen, das gehörte zu den Leuten, die wirklich in den Gulag gekommen sind, die wussten sozusagen um diese Gefahr, die da besteht. Diese Gefahr hatten wir ja so nicht mehr. Wir hatten Kontakte zur Westpresse und das war eben das, was die SED ja nicht wollte. Also eben genau diese Öffentlichkeitswirksamkeit. Also wenn ich verhaftet wurde, das hat manchmal nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Da lief das bei 100,6. Damals Berliner Radiosender von Georg Gaffron, der ja selbst aus dem Osten kam, übrigens aus Jena. Das war gefährlich, also nicht für uns, sondern eher dann für die SED. Die einzige Gefahr, die bestand, war, dass man eventuell dann doch, und das ist eben, da hatte man vielleicht auch ein bisschen Angst davor, das ist dann eben wirklich die große Gefahr, dass man, wenn man in Haft war, dass man eventuell doch nicht rauskommt und eigentlich nur 2 Möglichkeiten hat. Entweder Knast oder Abschiebung in Westen. Und auf beides hatte ich keine Lust.
Als 1989 die Mauer fällt, ist Frank Ebert 20 Jahre alt. Das war der Anfang vom Ende der DDR und das Ende der Festnahmen für Frank Ebert. Sie haben das gerade so nonchalant so erzählt, ja, 5, 6, 7 Mal in U-Haft und eine halbe Stunde später lief das schon im Radio. Das klingt so nach, war eigentlich immer nur so ein bisschen Dafke. Hatten Sie da niemals Angst? War das niemals auch mit Gewalt verbunden zum Beispiel?
Doch, natürlich. Und natürlich hatte man auch Angst. Klar. Aber ich wollte das ja bloß so ein bisschen mal runterbrechen, weil es eben andere Leute gab in früheren Zeiten, die...
Also sie wollten aus sich jetzt keinen Helden machen.
Genau, die nämlich viel schlimmere Erfahrungen machen mussten. Und von denen kenne ich ja einige. Da leben ja auch noch welche, selbst welche, die in den 50er Jahren gesessen haben. Und deswegen bin ich da mal vorsichtig bei dem, was wir gemacht haben. Wir haben im Endeffekt, und das darf man auch nicht vergessen, aufbauen können, auch auf die Erfahrung der Leute, die in den 50er, 60er und 70er Jahren was gemacht haben, eventuell sogar ausgereist sind, weil einige haben ja im Westen auch weitergemacht. Die haben im Westen uns unterstützt. Und dadurch hatten wir eben natürlich
Roland Jahn zum Beispiel.
Roland Jahn, Uli Neumann, Doris Liebermann. Also da gibt es einige. Aber eben auch Korrespondenten. Karl-Heinz Baum bei der Frankfurter Rundschau, Fritz Pleitgen.
Aber nochmal zurück, Herr Ebert. Also Sie sind da 17, 18 Jahre alt und sitzen dann so eine Nacht in Untersuchungshaft. Sind dann nicht auch Ihre Eltern angerufen worden, dass die Sie abholen kommen sollen?
Nein, ja, also einmal wurde ich mit 14, sollte ich zugeführt werden. Ich war aber zufällig nicht zu Hause und bin dann am nächsten Tag, wurde ich dann vorgeladen, Polizeirevier. Da mussten meine Eltern mich im Ergebnis dessen dann mit in Urlaub nehmen. Und ja, das war schade, weil ich dachte, ich habe dann 3 Wochen sturmfrei. Aber
naja, aber ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, das muss doch für die auch sehr beängstigend gewesen sein. Unser Sohn ist im Gefängnis.
Naja, es war vor allen Dingen, also einerseits beängstigend, ja, aber auf der anderen Seite eben auch immer dieser Ärger, den sie selber gekriegt haben auf Arbeit. Also das blieb ja nicht dabei, dass man gesagt hat, na gut, ihr Sohn ist ein bisschen verkorkst, sondern das hat immer auf die Eltern niedergeschlagen. Klar, da gab es Riesendiskussionen in irgendwelchen Versammlungen, Betriebsversammlungen und sowas. Aber Meine Eltern hatten zu der Zeit auch gar keinen Kontakt mehr zu mir. Also wir waren in dem Moment gar nicht unbedingt groß in Kontakt. Und insofern war das eh schwierig, auf mich Einfluss zu nehmen.
Aber das mussten Sie dann ja auch nochmal mit Bedenken mittragen, dass Sie wussten, dass Ihre Eltern Ärger bekommen ihretwegen. Also ich finde es so beeindruckend, dass Sie, also Sie werden festgenommen, Sie machen weiter, Sie werden wieder festgenommen, Sie machen weiter.
Ja, was soll ich sagen?
War jetzt ein Kompliment. Herr Ebert, ich würde gern ein historisches Ereignis aus diesen wilden, bewegten Wendejahren herausgreifen, nämlich die Besetzung der Stasi-Zentrale in Berlin in der Normannenstraße. Das war am 15. Januar 1990. Sie waren dabei. Also es war dann ja offenbar so ein bisschen ein Missverständnis. Eigentlich musste dieser Sturm des Volkes auf die Stasi-Zentrale gar nicht stattfinden. Es gab ja eine Abordnung, die da schon drin war in den Räumen. Aber letzten Endes das Ziel war, und die Aktion war ja dann auch erfolgreich, dass eben all diese Akten nicht vernichtet werden. Ich habe so gedacht, das war vielleicht der Beginn Ihrer Karriere als Archivar.
Ja, obwohl ich mich nie als Archivar gesehen habe. Ich bin eher derjenige, das habe ich bei der Eröffnung des Archivs der DDR-Opposition gesagt, wir stellen zur Verfügung. Ich habe mir nicht angemaßt, als Wissenschaftler rüberzukommen. Das bin ich nicht. Aber ich hatte halt schlicht und ergreifend die Chance, im Zuge der Besetzung der Stasi-Zentrale, dann nämlich genau mit dem Material, was wir in der Umweltbibliothek hatten. Und wir hatten ja noch den DDR-weiten Verteiler bei uns. Das heißt also auch das, was woanders gedruckt wurde, haben wir mindestens ein Exemplar gehabt. Und das eben Journalisten, Studenten, Forschern, Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen. Das war mein Ansinn, weil ich etwas dagegen hatte, dass nur, damals hieß es ja noch 160 Kilometer Stasi-Akten quasi zur Geschichtsschreibung genutzt werden. Und ich wollte wenigstens dafür sorgen, dass die Möglichkeit besteht, auch in das reinzugucken, was Opposition und Widerstand in der DDR waren und warum sie eigentlich bearbeitet wurden. Warum gibt's eigentlich diese ganzen Stasi-Akten? Die gibt's ja nur wegen denen, ne? Die Besetzung der Stasi-Zentrale selbst, das war ja die zweite Besetzung, die das Ergebnis gebracht hat, der Akteneinsicht, also die Möglichkeiten, das war im September 1990.
Ja,
da haben wir mit Katja Havemann und Bärbel Bohley, Ingrid Köppe und Leuten vom Bürgerkomitee, eigentlich wollten wir das Zentralarchiv besetzen, da sind wir aber nicht ganz reingekommen und haben dann eben das Haus 7 besetzt und hatten dann natürlich auch Gespräche, zum Beispiel mit Sabine Bergmann-Pohl, damals Volkskammerpräsidentin. Ergebnis der ganzen Aktion tatsächlich dann Einsicht in die Aktenmöglichkeit. Wir hatten ja damals noch gefordert, Herausgabe der Akten. Es ist ja Gott sei Dank bei der Einsicht geblieben. Und damit natürlich auch, und das war mir besonders wichtig und eben allen anderen auch, damit natürlich auch die Möglichkeit der Rehabilitierung. Ohne die Akten wäre keine Rehabilitierung möglich gewesen. Und die Akten sollten ja erstmal nach Bundesarchivrecht damaligen geschlossen bleiben. Und gerade die personenbezogenen Akten kann ich aus bundesarchivrechtlicher Sicht durchaus nachvollziehen, aber nicht, wenn ich an die Menschen denke, dann kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Und deswegen gab es ja dann auch eben dieses Sondergesetz, Stasi-Unterlagengesetz, was ja inzwischen, keine Ahnung, wie oft novelliert wurde, aber also auch angepasst wurde. Und ich glaube, das war auch der letzte große Erfolg der Bürgerbewegung.
Ja, und das war wirklich ja was ganz, ganz Neues. Ich erinnere mich an die engagierten Diskussionen damals. Jetzt sind wir schon im Jahr 1990 angelangt. Wie ging es Ihnen denn da eigentlich so in diesen ersten Jahren der 90er Jahre? Für viele folgte ja auf diese große Euphorie. Es gab den Mauerfall, es gab die Freiheit. Anne Rabe hat gerade einen Roman geschrieben mit dem schönen Titel, ne, Möglichkeit des Glücks. Und dann folgte ja für viele ein ziemlicher Absturz auch, alleine weil es auch einfach wirtschaftlich dann im Osten sehr bergab ging.
Das war für viele, also auch für meine Eltern, ich glaube, war das ziemlich dramatisch alles. Für mich selber ist es schwierig zu sagen, in dieser Zeit, das darf man nicht vergessen, da passierte ja jede Stunde was. Also speziell 1990, das war eine Zeit, Christoph Links hatte mal ein Buch rausgebracht, das nannte sich Das wunderbare Jahr der Anarchie. Da hat man unheimlich viel gestaltet oder versucht zu gestalten. Ich kann teilweise gar nicht mehr sagen, wovon ich damals gelebt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist total kurios. Das ist schlecht für die Rente. Aber,
ja, Ihr Lebenslauf weist da auch eine Lücke auf, ja, muss ich sagen. Also ja,
ich weiß aber, was ich gemacht habe. Aber ich weiß nicht, wovon ich gelebt habe. Und ich habe ja nach der Besetzung dann eben angefangen, dieses Archiv aufzubauen, um das dann wiederum 1992, Anfang 92 zu eröffnen. und damit auch zugänglich zu machen. Die Konzentration in der ganzen Zeit, gerade in den 90er Jahren, auf Stasi-Akten mag jetzt im Nachhinein, wird das ja oft gesagt und auch zu Recht gesagt, dass es falsch war, sich so dermaßen darauf zu konzentrieren. Aber andererseits darf man auch nicht vergessen, wir haben hier das erste Mal, ich würde jetzt mal behaupten, weltweit einen Geheimdienst aufgelöst, dass das natürlich von Interesse ist und zwar von durchaus einem etwas stärker geprägten Interesse. Das sollte man dabei nicht vergessen. Und auch viele, die heute sagen, ja, wir hätten ja auch und die SED und überhaupt, das sind ja viele in den Medien. Und nun sollten mal die Medien in ihre eigenen Archive gucken, was sie eigentlich publiziert haben. Also diese teilweise, da reden wir jetzt nicht unbedingt vom Deutschlandfunk, aber teilweise hat's sozusagen nach den neuesten Informationen, irgendwas, Hauptsache mit Stasi, das kam ja nicht von denen, die sich damit beschäftigt haben, sondern es kam eben wirklich ganz stark von den Medien. Und insofern sollte man da vorsichtig sein, was diverse Medien da manchmal raushauen.
Alles Stasi außer Mutti.
Genau.
Der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Frank Ebert ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Die letzten 30 Jahre... Er ist kein Ausgebildeter, aber doch als Archivar, sage ich jetzt mal, Herr Ebert, gearbeitet. Ist das okay?
Und zwar ich sag mal Hausmeister.
Und zwar im Archiv der DDR-Opposition. Also das ist ein Zusammenschluss von drei Archiven unter dem Dach der Robert-Havemann-Gesellschaft. Und Sie haben es gerade schon ein bisschen skizziert, Herr Ebert. Im Grunde genommen, wenn man so will, das Gegenarchiv zum Stasi-Archiv, ja. So der Positiv- und Negativ-Abdruck.
Die Gegenüberlieferung ja. Zur staatlichen Überlieferung.
Ja. Was haben Sie da genau gemacht? Sie haben versucht, alles zu sammeln, was es gibt an Schrift und vielleicht auch Bild und so von oppositionellen
genau.
Menschen, Bewegungen. Genau.
Wir haben dann versucht, also abgesehen von dem Grundstock, den wir hatten, eben aus der Umweltbibliothek, haben wir dann natürlich auch mit einzelnen Personen gesprochen, ne, wo wir wussten, die haben natürlich viel. Wir kamen ja selbst aus der Szene, kennen die Leute und das war eben unser Vorteil und das wollte ich eben auch nutzen, dass wir die Leute kennen. Gab es aber viele natürlich auch, die gesagt haben, naja, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt und so, ne, weil ein freies Archiv, wer weiß, wie lange es das gibt, was passiert dann?
Ja. Ne?
Und jetzt gibt es uns aber inzwischen schon über 30 Jahre und wir haben dann auch ganze Nachlässe übernommen. Also auch von Leuten, die in Westdeutschland gelebt haben, die im Gulag saßen, Material aus den 50er Jahren, heimlich aufgenommene Fotos im Gulag. Natürlich den
Aber Nachlass es ist von, nach wie vor ein privates und freies Archiv.
Es ist ein eingetragener Verein.
Ja.
Er wird staatlich gefördert natürlich, aber er ist frei in seinen Dingen, die er da so tut.
Und die Finanzierung ist gesichert, ist jetzt kein Projektstatus mehr.
Die Finanzierung ist ziemlich sicher, sagen wir es mal so. Also wir hatten ja 27 Jahre lang, waren in der Robert-Havemann-Gesellschaft reine Projektförderung. Inzwischen ist es eine, ich weiß gar nicht, es ist keine institutionelle Förderung, aber es ist eine relativ sichere über Land Berlin und über den Bund.
Werden denn heute noch neue Dokumente entdeckt?
Es werden, glaube ich, immer neue Dokumente entdeckt, weil so ein Archiv natürlich und da gerade in den privaten und persönlichen Nachlässen zum Beispiel auch Tagebücher sind, Briefe, das sind ganz private Dokumente, die von der Zeit zeugen, die da, aus der sie kommen und das sind halt so individuelle Erfahrungen, die die Leute gemacht haben mit der Zeit und die sie da beschreiben. Insofern ist es immer wieder neu.
Und wer nutzt dieses Archiv?
Hauptsächlich wird es genutzt von Studenten. Aber eben auch Wissenschaftler und Medien, je nachdem, was gerade für einen Jahrestag ansteht. Mhm. Was viel gefragt wird, sind natürlich auch Kontakte zu irgendwelchen Oppositionellen oder wie jetzt zum 17. Juni irgendwie Zeitzeugen, ob wir noch Zeitzeugen kennen, die noch leben, die darüber berichten können. Und sowas. Also das passiert bei mir im Amt, habe ich solche Anfragen. Genauso hat die Robert-Havemann-Gesellschaft sowas. Wenn wir helfen können, helfen wir.
Eigentlich könnte man denken, dass inzwischen über die DDR und über das Verhältnis Ost und West alles schon gesagt worden ist. Und jetzt kamen aber in den letzten Monaten plötzlich mehrere Bücher auf den Markt, die die Diskussion über die DDR und dieses Ost-West- oder West-Ost-Verhältnis nochmal neu belebt haben. Ich stelle dich jetzt mal nicht im Einzelnen vor, Dirk Oschmann, Katja Heuer und auch noch ein Roman von Anne Rabe wäre zu nennen. Hat Sie das eigentlich überrascht, Herr Ebert, dass die Diskussion jetzt nochmal so lebendig und kontrovers wird?
Innerhalb der Zunft, der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, mit dem Thema, wird seit Jahren kontrovers diskutiert.
Aber nun sind ja Sie und ich keine Wissenschaftler. Ich meine jetzt
genau,
so in der Öffentlichkeit.
Genau, und jetzt ist es ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, dass auf einmal so eine Diskussion wie aus dem Nichts auf einmal auftaucht. Das hatten wir schon vor 10 Jahren und vor 20 Jahren. Man hat das immer wieder. Interessant dabei ist, in welcher Schärfe teilweise die Diskussion geführt wird. Und dass ich den Eindruck habe, dass da viel, sagen wir mal so verharmlosend dargestellt wird. Oder ich kann das nochmal übertreiben. Eine typische SED-Politik war durch Weglassen vergessen lassen. Das heißt also, wenn ich den 17. Juni 1953 nicht erwähne, die nächsten 20, 30 Jahre weiß sowieso keiner mehr, was da war. Und sowas ist von Erfolg gekrönt. Also da gibt's ja einiges. Mhm. Und eben in diesen Büchern habe ich den Eindruck, ist es teilweise zusammengeschrieben aus Presse, Internet, sonst irgendwoher. Also nicht eigenständig recherchiert, das finde ich schon ein bisschen seltsam. Und mit einem gewissen Trotz geschrieben, den ich auf der einen Seite nachvollziehen kann, der aber einer Historikerin zum Beispiel nicht unbedingt gerecht wird.
Also Sie meinen jetzt müssen wir doch einen Namen nennen, damit nicht andere sich gemeint fühlen, die gar nicht gemeint sind. Sie meinen jetzt die Historikerin Katja Heuer, die eine Geschichte der DDR vorgelegt hat, Diesseits der Mauer heißt sie. Und ich weiß nicht, vielleicht meinen Sie auch Dirk Oschmann, der einen recht wütenden Essay geschrieben hat über den arroganten und ignoranten Blick des Westens auf den Osten. Der Titel sagt es eigentlich schon, der Osten, eine westdeutsche Erfindung.
Oschmann kann ich ja sogar noch ein bisschen nachvollziehen. Das sind, glaube ich, gerade im wissenschaftlichen Bereich, den er ja da auch ein bisschen beschreibt, sind das Erlebnisse, die hat, glaube ich, jeder gemacht. Und hier in Berlin haben wir es auch gesehen. Beste Beispiel dafür, was mir dazu mal einfällt, ist das Deutsche Historische Museum, das dann von Herrn Ottomeier geleitet wurde, der de facto eingesetzt wurde von Helmut Kohl. Das war alles irgendwie sehr seltsam, was hier teilweise abging, klar. Andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, diesen Elitenaustausch oder überhaupt diesen Elitentausch. Also ich wüsste nicht, welche Alternative es dazu gegeben hätte. Einzige, was wir nicht bedacht haben, also ich nun sowieso nicht, ich habe damit nichts zu tun, aber ich sag's mal so, was wir nicht bedacht haben, ist, wenn man Eliten tauscht, dann bringen die ihre Netzwerke mit. Und das zieht sich über Jahrzehnte.
Sie spielen jetzt an auf die Geschichte, die Herr Oschmann sehr ausbreitet an den Universitäten. Wir können jetzt nicht die Bücher im Einzelnen diskutieren. Was ich interessant finde, dass sowohl das Buch von Katja Heuer als auch von Dirk Oschmann ja jetzt schon seit einer ganzen Weile in den Bestsellerlisten stehen, dass die beiden vor allem im Osten der Republik unterwegs sind, Lesungen geben, zu Diskussionen eingeladen sind. Und für mich spricht ja daraus offenbar ein Bedürfnis vieler Menschen, das auch heute endlich mal anders über die DDR früher und über den Osten heute gesprochen wird. Also nach dem Motto, es war nicht alles Diktatur damals und heute sind es nicht alle Rassisten.
Na gut, man kann es natürlich so vereinfachen. Aber
ja, ich habe es jetzt ein bisschen polemisch zugespitzt. Nee, ist ja richtig. Aber ich meine, es fühlen sich doch viele Menschen gemeint durch diese Bücher.
Ich glaube, wenn wir von Diktatur reden, dann kann man Diktatur nicht vom Alltag trennen. Diktatur ist Diktatur, die ist überall. Die ist nicht einfach, ja, da mal so ein bisschen und dort mal so ein bisschen. Die ist tatsächlich überall. Die Frage ist, wie weit haben die Leute das überhaupt mitgekriegt? Vielleicht wollten sie es auch gar nicht anders mitkriegen. Und da rede ich tatsächlich, glaube ich, schon von über 90% der Bevölkerung, die das gar nicht wahrhaben wollten.
Dieses Bedürfnis ist doch offenbar da anders.
Das Bedürfnis scheint da zu sein. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele natürlich in den Darstellungen wiederfinden und dass diese Geschichten, die da drinne sind, die von Opposition handeln, wie zum Beispiel Umweltbibliothek oder jener Ereignisse auch 81, 82, die sind ja relativ kurz abgehandelt. Aber genau diese Beispiele, da kenne ich mich dann wieder aus, die sind halt auch noch falsch. Also das ist eben, also da sind die Daten teilweise falsch und sonst irgendwas. Dass sie sagt, sie hat sich mit normalen Menschen unterhalten und ganz stolz davon erzählt, wie sie mit Egon Krenz Kaffee trinken geht. Dann weiß ich nicht, wo da der normale Mensch drin steckt. Natürlich hat der, sucht auch Möglichkeiten, natürlich seine Sicht der Dinge darzustellen. Er publiziert ja selbst ziemlich viel zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ja, der normale Mensch ist, aber okay. Das ist eine Ansichtssache.
Wir haben noch ein paar Minuten mit dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit Frank Ebert. Herr Ebert, Sie haben die DDR quasi zu ihrem Beruf und damit zu ihrem Lebensthema gemacht. Ich weiß nicht, ob jemals die Entscheidung so bewusst getroffen worden ist, also oder ob Sie da so reingerutscht sind. Haben Sie das eigentlich schon mal bereut? Haben Sie auch schon mal gedacht, ach, hätte ich doch mal was Anständiges gelernt?
Genau. Naja, das habe ich mir schon öfter gesagt. Hätte ich mal was Ordentliches gemacht. Das haben Sie mir zu DDR-Zeiten auch immer gesagt. Hättest mal was Ordentliches gemacht. Nee, ich glaube, mir war das schon immer wichtig, diese Themen und vor allen Dingen gerade in den 90er Jahren und jetzt habe ich Gott sei Dank damit auch wieder zu tun, eben diese Zeit zwischen 45, 49 und gerade so die dann so 50er, 60er Jahre, das hat mich immer schon interessiert und ich hatte halt das Glück, da an dem Thema tatsächlich auch arbeiten zu können.
Und erwarten Sie noch neue Erkenntnisse für sich oder erwarten Sie noch, dass Sie noch Neues lernen?
Also ich auf jeden Fall, ich lerne jeden Tag was Neues. Ich bin ja auch mit Historikern befreundet, da lerne ich jeden Tag wirklich was Neues. Also ich bin ja nun, wie gesagt, kein Historiker, aber es ist ja nun nicht so, dass ich mich nun gar nicht auskenne, aber Historiker haben eben das Glück, sich mit Themen, mit Einzelthemen so vertiefend zu beschäftigen, dass ich dann natürlich auch gerade im Laufe der letzten Jahre lernen musste, bestimmte Formulierungen nicht zu verwenden, weil sie schlicht und ergreifend falsch sind. Und ich habe dann immer gesagt, nee, aber ihr wisst doch, was ich meine. Aber trotzdem, jeder wusste auch, was man meint. Ne? Also zum Beispiel, wenn man gesagt hat, 17. Juni als Arbeiteraufstand. Das ist ja nicht so falsch. Jeder weiß, wovon wir reden. Aber es war halt kein Arbeiteraufstand, sondern es war ein Volksaufstand. Das ist ein kleiner, aber doch durchaus bedeutender Unterschied.
Danke für Ihren Besuch hier bei uns, Frank Ebert.
Ich danke.